Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat eine positive Bilanz der Regierungsarbeit von Union und SPD während der vergangenen Monate gezogen. Auf ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz erklärte sie, sie sei optimistisch, was den Fortbestand der Großen Koalition angehe. Merkel kündigte für den Herbst Gesetzesvorhaben unter anderem in der Klimapolitik an. Weitere Themen der Pressekonferenz waren die Besetzung der EU-Kommissionsspitze und Merkels Gesundheit.
Turbulent ging es zu für die Bundeskanzlerin in den vergangenen 12 Monaten. Abschied vom Parteivorsitz, Auseinandersetzungen in der Großen Koalition, schließlich Spekulationen um ihre Gesundheit. Wie es ihr gehe, beantwortet Angela Merkel so.
Gut. Mit so vielen interessanten Fragen geht's mir gut.
Keine Spur von Amtsmüdigkeit. Die Kanzlerin verweist auf Gesetzesbeschlüsse bei Zuwanderung, Fachkräfteeinwanderung und Pflege. Trotz manchem Streit mit der SPD. Auch Ursula von der Leyen als erste deutsche Frau an der EU-Kommissionsspitze sei ein Erfolg.
Wir müssen ja jetzt nicht übermäßig stolz sein darauf, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die in Europa griesgrämig rumrennen, ist auch vielleicht nicht notwendig.
Merkel unterstreicht die künftigen Vorhaben der Großen Koalition, die Einführung der Grundrente, die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags und Erleichterungen bei der Unternehmensbesteuerung. In der Klimapolitik bleibt sie unkonkret, verspricht auch als Reaktion auf die Fridays for Future-Proteste für den Herbst aber ein Konzept zur CO2-Reduzierung.
Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitere aus längere ist, die hat uns schon noch mal dazu gebracht, auch sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen.
Lob äußert Angela Merkel für die vorläufige SPD-Spitze und Vizekanzler Olaf Scholz. Anzeichen, die Koalition könnte zerbrechen, sehe sie nicht. Merkel hat genauso wie die SPD-Spitze wenig Interesse an einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition. Den Sozialdemokraten droht im Fall von Neuwahlen schwerer Bedeutungsverlust und die Union braucht die Zeit bis 2021, um die erstarkten Grünen auf Distanz zu halten.
Zeitgleich zur Bundespressekonferenz mit Kanzlerin Merkel haben heute erneut Anhänger der Fridays for Future-Bewegung in Berlin demonstriert. Mit dabei die Vorreiterin der Bewegung Greta Thunberg. Vor etwa 2000 Demonstranten forderte sie sofortige Maßnahmen zum Klimaschutz. Bundesweit gingen heute in rund 30 Städten Anhänger von Fridays for Future auf die Straße. Der nächste globale Streik ist für September geplant, wenn auch das Klimakabinett der Bundesregierung seine Pläne bekannt geben will. Die rechtsextreme NPD soll kein Geld mehr aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten. Einen entsprechenden Antrag stellten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht. Grundlage ist eine Gesetzesänderung von 2017. Demnach stehen Parteien keine staatlichen Gelder zu, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Das Bundesverfassungsgericht hatte ein Verbot der NPD zwar zweimal abgelehnt, in seinem letzten Urteil die Partei aber als verfassungsfeindlich eingestuft. 11 deutsche Universitäten und Universitätsverbünde dürfen künftig den Titel Exzellenzuniversität tragen. Bei der Bekanntgabe der Gewinner des Auswahlverfahrens unterstrich Forschungsministerin Karliczek die Bedeutung der ausgezeichneten Universitäten als Botschafter der Wissenschaft in Deutschland und der Welt. Um Exzellenzuniversität zu werden, müssen die Hochschulen mindestens 2 herausragende Forschungsfelder vorweisen, sogenannte Exzellenzcluster. Insgesamt stehen für alle Exzellenzuniversitäten 148 Millionen Euro Fördermittel pro Jahr zur Verfügung. Die Entscheidung fällt eine Expertenkommission aus Wissenschaftlern und den Forschungsministern von Bund und Ländern.
Riesiger Jubel in Bonn. 3 Jahre haben sie auf diesen Moment hingearbeitet, Anträge geschrieben, Projekte entwickelt.
Gewonnen! Ja!
Die Universität kann sich jetzt auf rund 15 Millionen Euro extra im Jahr freuen.
Denkt schon dran, dass das ein Tag ist mit großer Bedeutung. Jetzt nicht nur für einen selbst, sondern für die Universität, weil hier ja dann doch ein Meilenstein gesetzt wird, der für die Entwicklung der Universität halt in den nächsten Jahrzehnten eigentlich von großer Bedeutung ist.
Nüchtern der Rahmen für die Pressekonferenz, auf die Professoren und Studenten in ganz Deutschland gespannt gewartet hatten. Als exzellent ausgezeichnet wurden Hamburg, Aachen, Bonn, Heidelberg, Karlsruhe, Tübingen, Konstanz, der Berliner Verbund, Dresden und zwei Münchner Hochschulen. Die Ministerin ist überzeugt, wer exzellent ist, liefert Spitzenleistung.
Wir können in den kommenden Jahren herausragende Forschungsergebnisse erwarten, die unser aller Zukunft gestalten und damit auch über Deutschland hinaus strahlen werden.
Bonner Wissenschaftler wollen die Landwirtschaft mit Drohnen revolutionieren. Hochauflösende Kameras erkennen, wie Pflanzen gedeihen, wo Unkraut wächst. Auch dieses Projekt soll von den Geldern profitieren. Experten befürchten, dass sich viele andere Unis solch hochfliegende Pläne nicht leisten können. Es drohe ein Zweiklassensystem.
Ich glaube, die bisherige Stärke in Deutschland lag in der hohen Qualität in der Breite. Das war auch international so anerkannt. Und diese Qualität in der Breite wird gefährdet durch die Konzentration auf einzelne Standorte.
Klar ist, Exzellenzunis profitieren nicht nur finanziell. Der Ruf als Elitehochschule poliert ihr Renommee auf. Das Kalkül: bessere Studenten, bessere Wissenschaftler, bessere Chancen im internationalen Wettbewerb.
Im Streit über die Folgen der gescheiterten Pkw-Maut hat das Bundesverkehrsministerium jetzt einen Teil der Verträge mit den vorgesehenen Betreibern im Internet veröffentlicht. Minister Scheuer hatte diese Verträge mit den Firmen abgeschlossen, obwohl noch keine Rechtssicherheit bestand. Nun könnten dem Bund Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe entstehen. Die Opposition hatte von Scheuer die Offenlegung der Verträge gefordert. Oliver Zipse wird neuer Vorstandschef von BMW. Das entschied der Aufsichtsrat des Münchner Automobilkonzerns bei einer Sitzung im US-Werk in South Carolina. Zipse soll bereits Mitte August die Nachfolge von Harald Krüger antreten, der noch vor Vertragsende seinen Posten verlässt. Kritiker werfen ihm vor, zu wenig auf Elektromobilität gesetzt zu haben.
Das ist er, der neue Chef von BMW. Oliver Zipse, 55 Jahre alt. Bislang als Vorstand für die Produktion zuständig. Der mit Abstand größte Bereich im Konzern mit seinen rund 130.000 Mitarbeitern. Was sagen die zum Neuen auf dem Chefsessel?
Der ist arbeitnehmerfreundlich, kann man sagen.
Ich denke, er hat ja schon ein ordentliches Konzept auf Lager. Gell?
Er hat mit mir angefangen, 91. Er hat's geschafft, ich nicht.
Seine Ernennung fällt in eine schwierige Zeit mit schlechten Prognosen für die Branche. Dazu kommen hohe Entwicklungskosten für autonome Fahrzeuge und es drohen Strafzölle in den USA. Experten sind sich einig, der Neue muss frische Konzepte liefern.
Und nun rückt jemand nach, der seit Jahrzehnten bei BMW bereits tätig ist. Das ist, denke ich mal, durchaus positiv zu sehen. Aber der auch als Co-Vorstand mit Herrn Krüger zusammen die letzte und gerade die jüngste Vergangenheit mit zu verantworten hat.
Besonders im Bereich der Elektromobilität hat der Konzern Nachholbedarf, beklagen Aktionärsvertreter. So seien zu wenig neue Modelle mit reinem Elektroantrieb auf dem Markt. Konkurrenten wie das US-Unternehmen Tesla seien vorbeigezogen.
Man hätte sich da nicht von Tesla die Butter vom Brot nehmen lassen dürfen. Man hätte wirklich Alternativen, tolle Autos anbieten müssen. Das erwartet man doch von BMW.
Hinzu kommen schärfere CO2-Regeln innerhalb der EU. Die gilt es einzuhalten, sonst drohen hohe Strafzahlungen.
Das angespannte Verhältnis zwischen den USA und dem Iran wird durch einen weiteren Zwischenfall belastet. US-Präsident Trump erklärte gestern, dass ein US-Kriegsschiff eine iranische Drohne in der Straße von Hormuz abgeschossen hat. Das Fluggerät sei dem Schiff zuvor bedrohlich nahe gekommen. Irans Außenminister dementierte die Darstellung, Teheran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne.
Angesichts der Spannungen in der Straße von Hormuz gilt ihnen jedes Boot als verdächtig, den US-Marineeinheiten. Ihr Auftrag, der Schutz amerikanischer Handelsschiffe. Die Freiheit der Seewege sei durch den Iran bedroht, klagt Washington nach wiederholten Zwischenfällen in der Meerenge. Gestern soll sich eine iranische Drohne der USS Boxer in gefährlicher Weise genähert haben. Wiederholte Warnungen seien ignoriert worden. Da habe man die Drohne zerstört, meldete das Pentagon. Für Präsident Trump kein Einzelfall. Dies ist die jüngste von vielen provozierenden und feindseligen Handlungen des Iran gegen Schiffe in internationalen Gewässern. Die USA behalten sich das Recht vor, unser Personal, unsere Einrichtungen und Interessen zu verteidigen. Er rufe alle Nationen auf, die Versuche des Iran zu verurteilen, die Freiheit der Schifffahrt und den globalen Handel zu stören, sagte Trump. Per Twitter bestreitet Irans Vizeaußenminister die US-Darstellung des Zwischenfalls. Wir haben keine Drohne verloren, weder in der Straße von Hormus noch anderswo. Ich fürchte, die USS Boxer hat aus Versehen ihre eigene Drohne abgeschossen. Irans Staatsfernsehen sendet nun dieses Video der Revolutionsgarden. Es soll von einer ihrer Drohnen stammen und das US-Marineschiff zeigen. Dies belege, dass die iranische Drohne gestern nicht zerstört wurde. Doch Trump bleibt heute dabei. Kein Zweifel, wir haben sie abgeschossen. Die Wahrheit lässt sich momentan nur schwer beweisen. Das Misstrauen zwischen Teheran und Washington wächst.
Die großen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. Insgesamt gut 430.000 Katholiken und Protestanten traten im letzten Jahr aus. Die Tendenz ist steigend. Bei der katholischen Kirche waren es 2018 rund 29% mehr Austritte als im Jahr zuvor. Die Institutionen kämpfen mit einem Imageproblem.
Wenn Siegfried Huber den morgendlichen Gottesdienst vorbereitet, dann weiß er noch nicht, wie viele Menschen zu ihm in die Kirche kommen. Schon seit langem erreicht der Pfarrer aus Freiburg immer weniger Menschen. Jedes Jahr treten allein in seiner Gemeinde bis zu 150 Mitglieder aus.
Mir macht es auf jeden Fall Sorgen, wenn das breite Fundament der Kirche in der Gesellschaft abnimmt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Situation der Kirche insgesamt schwieriger wird. Jeder, der aus der Kirche austritt, bezahlt auch keine Kirchensteuern mehr.
Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland verlieren jährlich Hunderttausende Mitglieder. So sind aus der evangelischen Kirche im vergangenen Jahr rund 220.000 Menschen ausgetreten. Das sind 11,6% mehr als im Jahr zuvor. Die katholische Kirche verließen 216.000, 29% mehr als 2017. Eine Studie der Uni Freiburg zeigt, besonders oft wenden sich Menschen im Alter von 20 bis 39 Jahren von der Kirche ab. In dieser Altersklasse allein sind bei der letzten Erhebung insgesamt 194.000 Menschen ausgetreten. Mehr Männer als Frauen, 113.000 Männer und 81.000 Frauen. Experten sagen, die Kirchen hätten Vertrauen eingebüßt, unter anderem wegen des Missbrauchsskandals. Außerdem würden sich immer weniger Menschen langfristig kirchlich engagieren wollen.
Heutzutage springt man eher, man denkt kurzfristiger, das ist sicherlich ein Nachteil der Kirchen.
Aktionen wie Maria 2.0, bei der katholische Frauen den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern fordern, wolle man nun aufgreifen, heißt es von der katholischen Kirche. Beide Kirchen wollen Vertrauen zurückgewinnen.
Die griechische Hauptstadt Athen ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die Erdstöße hatten nach Angaben von Seismologen eine Stärke von 5,1. Mehrere Gebäude wurden beschädigt oder stürzten ein. Eine Frau wurde durch herabfallendes Mauerwerk verletzt. Das Epizentrum lag etwa 23 Kilometer nordwestlich von Athen. Wegen der Bewegung tektonischer Platten kommt es in der Mittelmeerregion immer wieder zu Erdbeben. Nach zweimal Gold und zweimal Bronze für die deutschen Freiwasserschwimmer bei der WM in Südkorea holte Finja Wunram nun überraschend Silber. Über die 25 Kilometer Strecke musste sich die 23-Jährige lediglich der Brasilianerin Ana Cunha geschlagen geben. Nach über 5 Stunden fehlten ihr nur 8,6 Sekunden zum Sieg.
Der Franzose Julien Alaphilippe hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 27-Jährige verwies beim Einzelzeitfahren in Pau Vorjahressieger Geraint Thomas aus Großbritannien auf Platz 2. Alaphilippe verteidigte nicht nur sein gelbes Trikot, sondern baute die Führung in der Gesamtwertung auf 1 Minute und 26 Sekunden aus. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann als Etappen-15. Im Gesamtklassement ist der Ravensburger jetzt 6. Buchmanns Edelhelfer Maximilian Schachmann muss mit gebrochener Mittelhand das Rennen aufgeben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 20. Juli.
Morgen haben wir es noch mit Wolken des Tiefs bei Großbritannien zu tun. Sehr warme Luft strömt zu uns. In der Nacht klingen Schauer und Gewitter ab. Gegen morgen bildet sich örtlich Nebel. An der Nordsee ab und an Regen. Am Tag scheint im Süden die Sonne für längere Zeit, sonst Sonne und Wolken im Wechsel. Von Westen bringen die Wolken Schauer und Gewitter, vereinzelt auch im Süden. Es muss mit Unwettern gerechnet werden. In der Nacht 19 bis 11 Grad, am Tag 22 bis 34 Grad. Am Sonntag Sonne und Wolken, teilweise scheint die Sonne für längere Zeit. Am Montag im Norden etwas Regen, im Süden ist es freundlich und trocken. Am Dienstag rollt die zweite größere Hitzewelle an, viel Sonne bis 36 Grad.
Um 21.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Exzellenzinitiative. Wie elitär soll Forschung in Deutschland sein? Und Trockenheit. Warum Winzer ihre Ernte beschneiden? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.